ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Russlands Streitkräfte haben die ostukrainische Stadt Awdijiwka eingenommen, liefern sich dort und an anderen Abschnitten der Front heftige Kämpfe mit dem ukrainischen Militär. Das hält dagegen, trotz Mangel an Munition und trotz Soldaten, die bereits seit mehr als 2 Jahren kämpfen. Die Ukraine ist also in der Defensive. Wie kann sie standhalten und welche Strategie hat die Armeeführung? Mit diesen Fragen haben wir uns bei ZDF heute live beschäftigt. Hier geht es jeden Donnerstag um 19.30 Uhr um die aktuellen Entwicklungen und Hintergründe im Krieg in der Ukraine. Schaut gerne rein auf YouTube oder in der ZDF heute App und stellt live eure Fragen. In dieser Woche habe ich mit dem Militärökonom Markus Kolb von der ETH Zürich gesprochen. Er erklärt, warum Putin auf Zeit spielt, welche Bedeutung der NATO-Beitritt von Schweden hat und zeigt auf Karten, wie Flüsse und Stauseen westlich von Awdijiwka von der Ukraine genutzt werden können. Mein Name ist Alisa Jung. Schön, dass ihr dabei seid. Herr Kolb, wir wollen jetzt am Anfang dieser Sendung mit Ihnen, wie wir das auch häufig machen, mal ganz aktuell auf die Front schauen, auf den Frontverlauf schauen, auf einzelne Punkte, die da besonders interessant sind. Ich habe es eben schon angesprochen, wir wollen mal genauer auf die Region Awdijiwka schauen, ist ja seit Monaten natürlich auch immer wieder Thema, wo die Ukrainer eben versuchen, die Verteidigung zu halten. Wie gut gelingt Ihnen das denn aktuell?
Ja, der Verlust auf die Awdijiwka ist für die Ukraine natürlich schon ein großes Problem, weil das einer der am besten befestigten Punkte des Frontbogens war. Und die Russen nutzen jetzt natürlich diese Dynamik aus und versuchen eben weiter vorzudringen. Und man muss sich jetzt eben genauer die Sektoren angucken, wo ihnen das gelingt. Also wenn Sie jetzt genau in die Detailkarte von Awdijiwka schauen, oder vielleicht können die User das auch zu Hause auf der Karte nachverfolgen, dann ist nicht so sehr der Norden das Problem, sondern eher der direkte Westen. Also sprich, im Norden, da gibt es die kleine Ortschaft Berdichi, die Ukraine noch hält. Und da ist es für die Russen relativ schwierig, durchzukommen. Der Weg ist im Moment weitgehend offen nach Westen. Aber jetzt sehen wir schon das Problem hier in der Geländekarte. Der Weg, der besteht nämlich größtenteils aus flachen Feldern. Also sprich, das Gelände, wo die Ukraine eigentlich den Vorteil hat. Russland kann aufgrund seiner schieren Masse natürlich in befestigten Strukturen, in Städten den Kampf so führen, wie wir das zum Beispiel in Bachmut oder auch jetzt in Awdijiwka gesehen haben, also mit äußerster Brutalität, mit massiven Opfern von Material und von Infanterie, einfach alles kaputt machen, ohne Rücksicht auf Verluste und darauf hoffen, dass dem Gegner irgendwann die Munition ausgeht. Jetzt haben wir aber ein ganz anderes Bild. Nämlich dieses Vorrücken über offenes Gelände, das wird jetzt für die Russen sehr gefährlich, weil die Ukrainer das natürlich beobachten mit der Methodik, die wir jetzt schon alle kennen. Die Beobachtungsdrohne sieht das, die FPV-Drohne fliegt drauf zu und nimmt entsprechend die Systeme heraus. Das heißt, für die Russen ist das jetzt ziemlich eine große Aufgabe, sich über dieses Gelände vorzuarbeiten. Und vielleicht können wir die Karte nochmal sehen, damit wir so ein bisschen abschätzen können, wo ein möglicher Haltepunkt ist. Genau, da kommt die Karte nochmal. Und zwar, Sie sehen da so in der Mitte diese grün markierten Strukturen. Das sind Wasserteiche, also künstlich angelegte Stauseen. Dort gibt es 2 kleine Flüsse, die man entsprechend umgeleitet und kanalisiert hat, um diese Seen zu schaffen. Das heißt, das hier ist ein großes natürliches Hindernis hier zwischen Skuchne und Karlivka. Und das wäre eine mögliche natürliche Verteidigungslinie. Das heißt also, die Strategie der Ukraine müsste jetzt eigentlich darin bestehen, natürlich zunächst mal Reserven nachzuschieben und hier entlang dieser natürlichen Hindernisse eine Verteidigung aufzubauen und dabei eben dieses flache und gut einsehbare Gelände zu nutzen. Man muss aber natürlich auch sagen, was mir so ein bisschen unverständlich ist, warum die Ukraine nicht im Hinterland der Stellungen bereits solche Verteidigungsstellungen eigentlich gebaut hat. Also feste Strukturen im Gelände, so wie es die Russen auch getan haben, damals mit der Surowikin-Linie. Da würde ich sagen, das ist sicher ein gewisses Versäumnis. Ich weiß nicht genau, warum das passiert ist. Es gibt manche, die sagen, es hätte Konflikte gegeben in der Präsidialverwaltung zwischen denen, die sagen, nee, das brauchen wir nicht, und anderen vorsichtigeren Menschen. Aber das hat jetzt eigentlich keine Bedeutung mehr. Wesentlich ist eben das Thema, auf das ich immer wieder hinweise. Dieser Krieg beruht im Wesentlichen auf mechanisierten Systemen, und mechanisierte Systeme halten sie am besten auf mit Artillerie. Also Artilleriemunition, das ist das, was die Ukraine eigentlich braucht, um die Stellung zu befestigen. Ja, weil auch der beste Geländevorteil nutzt natürlich nichts, wenn die russische Artillerie sie aus der Ferne nach Belieben beschießen kann.
Und befürchten Sie da vielleicht aber auch bald einen Durchbruch? Wo könnte sich die Ukraine überhaupt noch hin zurückziehen? Wir haben ja gerade uns gemeinsam eine Karte angeschaut. Ihr zu Hause könnt natürlich auch euch Google Maps zur Hand nehmen, da immer auch gerne mitverfolgen, reinzoomen, auch worüber wir sprechen, das selber nachvollziehen. Wo könnten die Ukrainer sich noch zurückziehen, wenn es eben zu einem Durchbruch kommt?
Ja, oder Sie können auch auf OpenStreetMap gucken, da haben Sie keine Lizenz- und Cookie-Geschichten. Aber anyway, ich glaube, dass die Frage ist mehr, kann es Russland an irgendeiner Stelle gelingen, so große Kräfte zu massieren, dass sie einfach so durchmarschieren können? Ja, also so einfach ist das auch nicht. Wir müssen jetzt bedenken, Russland hat über ein Jahr gebraucht, um diesen kleinen Frontabschnitt von Awdijiwka herauszunehmen und ist damit insgesamt 4 Kilometer nach vorne gerückt unter massiven Opfern, also Hunderte von Fahrzeugen und Tausende von Infanteristen. Und das heißt, man darf sich das jetzt nicht so wie im Film vorstellen, dass da einfach so ein bisschen Zeugs massiert wird und das rückt dann über das Gelände vor, sondern das wird für die Russen langsam und blutig, wenn sie das wirklich versuchen. Es gibt im Moment manche Militärbeobachter, die sagen, es gibt etwas Auffälliges in der Kampfführung, nämlich, dass sie zwar schon mit mechanisierten Systemen geführt wird, dass aber überwiegend einfach Bombardements aus der Luft plus diese Fleischangriffe der Infanterie stattfinden. Und das kann jetzt zweierlei heißen. Das kann einerseits heißen, dass mechanisierte Systeme, insbesondere Panzer, so langsam knapp werden, wie ich das ja schon lange prognostiziere. Oder aber, dass Russland einfach aus seinen Lagern noch älteres Material einfach zusammenzieht und versucht, irgendwo einen massierten Durchbruch zu orchestrieren. Das wäre in der russischen Kampfführung aber etwas Neues, weil bisher haben sie es immer so gemacht, es gehen kleine Trupps von so 6 bis 10 Fahrzeugen vor, fahren irgendwie durchs Gelände und werden dann in dem Fall wirklich filmreif abgeschossen. Also wenn Russland das machen würde, dann wäre es ein Novum. Ja, aber ich denke, man sollte es trotzdem nicht so auf die leichte Schulter nehmen, weil die Ukraine müsste dann schon damit rechnen. Auf der anderen Seite würde man das natürlich auch frühzeitig erkennen, wenn so eine Anzahl von Fahrzeugen zusammengezogen wird. Also sprich, die Ukraine hat schon Optionen, hat jetzt auch Reserven an diesen Frontabschnitt verlegt. Aber es gilt das alte Problem. Es ist eben eine Frage letztlich von der Entschlossenheit bei den Waffenlieferungen und vor allem bei der Artilleriemunition, inwiefern der Ukraine es hier gelingt, die Front zu stabilisieren.
Auf die Waffenlieferungen aus dem Westen wollen wir auch gleich noch mal näher eingehen. Aber lassen Sie uns noch ganz kurz beim Frontverlauf bleiben. Sie haben uns im Vorgespräch auch noch auf Bachmut, die Region, hingewiesen, dass es sich da auch lohnt, aktuell hinzuschauen auf die Bewegung dort. Denn Sie sagten also, auch dort versuchen die Russen erneut anzugreifen. Deswegen gerne erläutern Sie uns, wie ist die Situation dort in der Region um Bachmut?
Wir sehen hier eigentlich die gleiche Problematik. Vielleicht haben sich manche Zuschauer schon gewundert, nachdem die Russen ja schon vor längerem Bachmut eingenommen haben, wieso rücken sie nicht einfach so weiter vor? Und wir sehen hier eben eine andere Form von Gelände, also ein etwas hügeligeres Gelände, wo es also größere Höhenunterschiede gibt im Gelände, wo auch kleinere Waldstücke dazwischen liegen und so weiter. Und die Ukraine nutzt das natürlich für den Aufbau ihrer Front. Und das ist so, neben dem Vorstoß westlich von Awdijiwka, den die Russen gerade vornehmen, ist das so die zweite Hauptstoßachse. Sie versuchen jetzt gerade diesen Ort Iwanivske einzunehmen. Und um Ihnen mal klarzumachen, was das für Entfernungen sind. Also Iwanivske insgesamt hat einen Durchmesser Ost-West von etwa 2 Kilometern. Und die Russen sind jetzt gerade in den östlichen Bezirken oder versuchen dort hineinzugehen. Also das geht jetzt wirklich im 100-Meter-Fortschritt voran. Und deswegen nochmal, man darf sich diese Kriegführung nicht so filmreif vorstellen, dass jetzt hier irgendwelche großen Reserven massiert werden, sondern es ist wirklich, das geht von Dorf zu Dorf, von Treeline zu Treeline, von Waldstückchen zu Waldstückchen. Und setzt natürlich deswegen enorme Herausforderungen an den Ressourcennachschub. Und wie ich ja schon häufiger gesagt habe, Russland hat das Zeitproblem, nicht die Ukraine. Russland führt diesen Krieg aus seinen Reserven und muss sich darauf verlassen, dass der Ukraine schneller die Munition ausgeht, als Russland die Reserven an Mensch und Material. Das ist natürlich ein hochriskantes Kalkül. Und deswegen, also wenn ich jetzt Sirski wäre, der Oberkommandeur der Ukraine, dann würde ich eigentlich Schlagen aus der Hinterhand machen. Das heißt also, ich würde mich so Stückchen, scheibchenweise ins Gelände zurückziehen und die Russen vorlocken und dann eben sie entsprechend ihre Mittel mit Drohnen jeweils herausnehmen. Ich denke, das ist das, was wir im Raum Awdijiwka sehen werden. Im Raum Iwanitski geht das nicht ganz so gut, weil das Gelände etwas anders ist. Aber man darf nie die Grundbedingungen vergessen, unter der wir hier operieren, nämlich die riesigen Entfernungen des Ostens. Also auch hier, wir reden hier so nonchalant über irgendwelche Dörfer und vergessen, dass da manchmal 40 Kilometer dazwischen liegen. Man kann sicher sagen, dass das russische strategische Oberziel wäre, Pokrowsk zu erreichen. Das liegt etwa 50 Kilometer westlich von Awdijiwka. Und wenn wir mit der Fortschrittsrate voranschreiten, also sprich ein Jahr plus massive Opfer für 4 Kilometer, dann kann die Ukraine da schon was dagegen tun. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass da quasi von heute auf morgen alles zusammenbricht. Es ist auch, man muss auch, sorry, dass ich das jetzt sagen muss, aber die mediale Berichterstattung ist halt manchmal recht plakativ, ne? Wenn die Ukrainer gewinnen, wird gejubelt. Wenn sie irgendwas verlieren, dann wird gleich der Weltuntergang erklärt. Es ist halt nicht so trivial. Aber trotzdem, das soll die Problematik nicht schönreden. Also die Ukraine ist in diesem Raum klar in der Verteidigung und wenn es ihr nicht gelingt, Nachschub an Waffensystemen, an Artillerie heranzuführen, dann wird sie diesen Raum langfristig nicht halten können.
Sie sagen, die Ukraine ist klar in der Verteidigung. Wir gehen ins dritte Kriegsjahr oder wir sind, befinden uns im dritten Kriegsjahr. Der neue Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, der hat in einem Fernsehinterview sich über die Strategie für dieses Jahr geäußert. Wir hören mal gemeinsam rein.
Unser Ziel ist es, die Frontlinie zu stabilisieren, dem Feind möglichst viel Schaden zuzufügen. Genau das, was wir tun. Und uns neu zu gruppieren, um Einheiten abzuziehen, die wiederhergestellt werden müssen. Die Einheiten zu Stützpunkten zurückzuziehen, um in diesem Jahr Offensivgruppen zu bilden und Gegenoffensivaktionen durchzuführen.
Gegenoffensivaktionen spricht er an, also das sei das Ziel. Wie soll das gehen? Wie soll die Ukraine da hinkommen, wenn sie jetzt gerade so in der Defensive ist?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Also was er eigentlich beschreibt, ist das Gleiche, was ich gerade Schlagen aus der Hinterhand genannt habe. Also sprich, sie nutzen den Vorteil des Geländes, sie versuchen sich zurückzuziehen, die Russen vorzulocken und ihnen es eben nicht zu ermöglichen, sich irgendwie lange konzentriert aufzubauen und dann einen Durchstoß zu wagen. Also mit Gegenoperationen ist eher sowas gemeint, dass man halt versucht, lokal, da wo man sie rauslocken kann oder da wo man ihnen empfindliche Verluste zufügen kann, eben begrenzte Gegenstöße zu unternehmen. Aber das ist jetzt sicher nicht zu verstehen im Sinne von einer zweiten großen Gegenoffensive oder Frühjahrsoffensive oder was da derzeit durch die Presse geistert. Also dafür hat die Ukraine erstens nicht die Ressourcen und das wäre angesichts der Frontlage auch nicht das Richtige, sondern im Gegenteil. Jedes Mal, wenn Sie an so einem Sektor, also egal jetzt von welcher Armee Sie sprechen, wenn Sie so einen Durchbruch erzielt haben, dann haben Sie halt das Problem, Sie können nicht ewig die Dynamik ausnutzen. Eigentlich müssten Sie schnell vorstoßen in diese Räume, weil irgendwann müssen Sie halt auch den Nachschub nachziehen. Und das versuchen die Russen jetzt gerade. Aber irgendwann kommt halt diese Dynamik wieder zum Stehen und die Verteidiger können sich wieder organisieren, also solange sie noch Ressourcen haben. Und ich denke, das ist damit gemeint, also sprich, diesen Versuch der Russen in das Gelände vorzustoßen, möglichst zu verzögern und eben durch kleinere Gegenaktionen möglichst in die Länge zu ziehen, so lange bis der Dynamik sozusagen die Luft ausgeht.
Viele ukrainische Soldaten sind seit mehr als 2 Jahren im Dauereinsatz. Die Ukraine braucht dringend neue Männer, will mehr Soldaten rekrutieren. Ich habe mit unserem ZDF-Korrespondenten Tim Kröger gesprochen, der für uns aus Kiew berichtet. Er hat mir erzählt, dass viele ukrainische Familien inzwischen für die Rückkehr ihrer Soldaten demonstrieren. Deshalb wird aktuell ein Entwurf für ein neues Gesetz im ukrainischen Parlament beraten. Das könnte das Rekrutierungsalter senken.
Ganz genau. Es ist genauso, wie du gesagt hast, Alisa. Dieses Gesetz ist noch lange nicht verabschiedet. Das kann auch noch eine ganze Weile dauern, denn im Parlament ist im Moment ein Entwurf vorliegend, den jetzt die Parlamentarier erstmal besprechen müssen. Im Moment ist es so, dass es für den bisher vorliegenden Entwurf allein 4.200 Änderungsvorschläge gibt. Diese Änderungsvorschläge werden jetzt vom zuständigen Komitee für Verteidigung erst einmal durchgeschaut und dann wird nach und nach beschlossen, welche von diesen Änderungsvorschlägen zu dem vorliegenden Vorwurf wirklich dann zur Beschließung im Parlament zur Verfügung gestellt werden. Also das kann noch mindestens einige Wochen dauern. Aber es ist ganz interessant, mal zu schauen, was in diesem Mobilisierungsgesetzentwurf derzeit drinsteht. Das klang ja eben im Beitrag auch schon an. Da geht es vor allem eben um die bisherige Dienstzeit von Soldaten, also vor allem von Soldaten, die nach dem 24.02.2022, also direkt nach dem Großangriff auf die Ukraine seitens der Russen, sich freiwillig gemeldet haben. Das sind Soldaten, die mittlerweile fast zwei Jahre an der Front sind und die eben eine unbefristete Dienstzeit haben. Es gibt hier mittlerweile auch eine Bewegung von Frauen, die sagen, diese Männer müssen jetzt endlich mal zurückkommen. Diese Männer sind erschöpft. Diese Frauen protestieren hier in verschiedenen Städten in der Ukraine, vor allem auch immer wieder hier auf dem Maidan in Kiew. Und gerade diese Frauen haben diese Diskussion auch hier in die Öffentlichkeit gebracht in der Ukraine, wo das mittlerweile eine große Diskussion ist. Und es wird eben genau darauf geguckt, was bei diesem Gesetz am Ende wirklich bei rauskommt. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass dieses Gesetz auch nicht nur sozusagen Teile der Demobilisierung enthält, sondern vor allem eben auch Teile zur Neuordnung der Mobilisierung. Also da geht es beispielsweise darum, dass man diesen ganzen Prozess der Einbeziehung, der im Moment oftmals schwierig verläuft, effektiver gestaltet. Beispielsweise soll der ganze Prozess digitalisiert werden, es soll eine digitale Datenbank angeschafft werden, die dann wirklich die Behörden in die Lage versetzt, dass man weiß, wie viele Menschen überhaupt zur Verfügung stehen für Einberufungswellen in der Zukunft. Und dann geht es natürlich auch darum, wie Strafen zukünftig aussehen können. Beispielsweise steht da im Raum, dass Bankkonten eingefroren werden können für solche, die nicht an die Front gehen wollen, sich verweigern oder auch eben ein Führerschein wird da diskutiert. Aber wie gesagt, es gibt 4.200 Änderungsvorschläge. Das ist alles noch nicht in Sack und Tüten, sondern das wird alles noch diskutiert. Vor allem, weil es eben durchaus auch Befürchtungen gibt, dass dieses Gesetz zu stark ausfallen könnte. Es gibt beispielsweise den Kommissar, den Ombudsmann für Menschenrechte im Parlament, der sagt, man muss unbedingt aufpassen, dass am Ende die Streitkräfte nicht so viel Macht gegenüber den Einzuberufenden haben, dass dort Menschenrechte gefährdet werden. Also das ist so ungefähr das, was sich gerade in Bezug auf dieses Gesetz gerade im Parlament abspielt. Vielleicht noch das, es wird auch überlegt, das Alter der Einberufenen von jetzt 27 auf 25 Jahre zu senken. Damit allein könnte man schon mehrere 10.000 Menschen mehr in diesen Kader von denjenigen, die dann eventuell einberufen werden könnten, erreichen. Also das wird interessant sein, was dann am Ende bei diesem Gesetz rauskommt. Aber wie gesagt, das kann durchaus noch einige Wochen dauern.
Du hast es angesprochen. Warum braucht es neue Männer? Weil viele, die kämpfen, bald eben seit 2 Jahren oder auch schon seit 2 Jahren kämpfen, dementsprechend erschöpft sind. Du hattest die Gelegenheit, mit Soldaten zu sprechen, warst unterwegs mit einer Einheit in Kupiansk. Das ist an der Front in der Ostukraine. Was haben sie dir berichtet über den Zustand aktuell für ihre Einheiten, wie es ihnen geht und auch, ob sie genug Material haben dort, wo sie kämpfen?
Also das war ein spannender Besuch. Du hast es erwähnt, das war in der Nähe von Kupiansk. Kupiansk ist ja eine Stadt, die kurz nach dem Angriff der Russen auf die Ukraine am 24.02.2022 besetzt worden ist. Diese Stadt war dann tatsächlich auch für insgesamt ein halbes Jahr besetzt, wurde dann im Zuge der Spätsommeroffensive in Kharkiv befreit. Also man sieht der Stadt wirklich an, dass dort immer wieder auch Straßenkämpfe stattgefunden haben. Es ist große Zerstörung zu sehen, fast in jeder Straße. Es sind viele Menschen weggegangen. Und dennoch ist diese Stadt eben strategisch ganz besonders wichtig. Und die Ukrainer wollen natürlich das, was sie vor 1,5 Jahren dort zurückerobert haben, unbedingt halten. Und dafür haben sie eben rund um die Stadt, die einige Kilometer hinter der Front liegt, Verteidigungslinien aufgebaut und vor allem eben auch Artilleriepositionen. Und eine solche Artilleriepositionen konnten wir besuchen und haben dann eben zunächst einmal gesehen, dass dort eine noch sehr, sehr alte Kanone den 5 Soldaten, die da in dieser Einheit für diese eine Waffe zuständig waren, nur zur Verfügung stand. Eine Kanone, die noch aus Sowjetzeiten stammt. Und dann hatten sie dafür auch nur noch sehr wenig Munition. Das sind dann so aus den Trenches, also aus den Gräben sozusagen, gibt es dann so kleinere Räume, die da geschaffen werden, wo dann das Munitionslager drin ist. Und man merkt den Menschen, den Soldaten dort vorne schon den Frust an, dass sie eben nicht mehr so schießen können in der Menge, wie sie das gerne täten, weil die Artillerie ist dafür da, vor allem die Infanterie vorne, ganz vorne an der vordersten Linie zu unterstützen, und das können sie eben nicht mehr so. Sie können ihre Soldaten vorne an der vordersten Frontlinie nicht mehr mit diesem begleitenden Beschuss sozusagen den Kampf erleichtern, sondern sie müssen es rationieren. Uns hat der Kommandeur dort erzählt, dass sie nur noch wirklich ganz bestimmte Ziele angreifen, also zum Beispiel größere Konzentrationen von Feinden, gepanzerte Fahrzeuge, oder aber wenn die Russen Sturmläufer auf die eigenen Reihen starten, dann versuchen sie, diese mit der Artillerie zu unterbinden. Aber wie gesagt, wenn es früher vielleicht 30, 40 Schuss pro Tag waren, die sie abgegeben haben, hat sich das jetzt auf wenige pro Tag reduziert, und das frustriert die Männer da, das hat man ihnen deutlich angemerkt. Und dann haben wir natürlich gesehen, wie diese Soldaten dort vor Ort leben, also wirklich dann auch wirklich durchgehend in einem Unterbau mit selbstgezimmerten Betten, zu fünft in einem kleinen Raum, mit notdürftiger Elektronik ausgestattet, mit einem kleinen Ofen, mit Lebensmitteln, die sie da auf einem Kocher sich warm machen. Und also das ist schon relativ dürftig, relativ einfach, wie diese Soldaten da seit langer Zeit leben. Und du hast es angesprochen, natürlich, und das sieht man ihnen auch an, sind diese Soldaten, von denen viele auch seit 2 Jahren schon an der Front sind, sind wirklich müde. Und dazu kommt eben auch, dass sich in diesem Krieg wirklich etwas verändert hat, nämlich diese Artilleriepositionen werden mittlerweile in einer Art und Weise von Drohnen gefährdet, die die Russen mittlerweile in einer großen Menge haben, dass das täglich Leben dort immer schwieriger geworden ist. Sie haben immer einen Mann draußen, der hört, der schaut, ob eine Drohne sich nähert, ob Gefahr aus dieser Richtung, ob es Gefahr aus dieser Richtung gibt. Und das ist natürlich für diese Männer da vorne an der Front zusätzlich zermürbend.
Ihr habt viele Fragen geschickt, die wir gesammelt haben, und Markus Kolb ist immer noch bei uns, Militärökonom, der für eure Fragen jetzt gerne zur Verfügung steht. Und zwar kamen ganz viele, Herr Kolb, die jetzt genau zu diesem Problem, was Tim Krüger uns gerade geschildert hat, Fragen stellen, zu diesem Mangel an Artilleriemunition. Sehr viele Fragen kamen dazu. Einer möchte wissen, fährt der Westen endlich in ausreichendem Maß die Munitionsproduktion hoch? Ein anderer fragt sich, wieso hat die Ukraine es nicht geschafft, in 2 Jahren ein System aufzubauen, um sich selbst mit Munition zu versorgen. Können Sie dazu etwas sagen, zu beiden Fragen?
Ja, also zur ersten Frage ganz einfach, das ist in jedem größeren Krieg so, vor allem wenn Sie den Ausbruch des Krieges nicht vorhergesehen haben. Sie sind in Friedenszeiten nicht vorbereitet auf so ein Produktionsvolumen, und das Herauffahren der Produktionsvolumina braucht einfach Zeit. Beispiel Zweiter Weltkrieg. 1941 wird eigentlich die globale Rüstungsindustrie im Westen erst wirklich angeworfen mit dem Kriegseintritt der USA. Und dann dauert es eine ganze Zeit lang, bis das auf dem europäischen Kriegsschauplatz erscheint. Und die Industrie erreicht eigentlich erst 1945, also als der Krieg gerade endet in dem Jahr, ihr Produktionsmaximum. So ähnlich ist es auch jetzt. Also sprich, es hilft wenig, wenn man sich hinstellt und 1 Million Artilleriegranaten verspricht, wenn man dann halt doch nur die Hälfte produzieren kann. Also sprich, diese Produktionskapazitäten, die werden natürlich aufgebaut, aber das dauert, bis das alles hergestellt ist. Ein Übergangsmodell, das ja jetzt gerade sehr stark diskutiert wird, ist einfach, dass man sagt, na gut, aber wir haben ja schon Vorräte in der Welt. Also bis die Produktion entsprechend angelaufen ist, gehen wir jetzt überall hin in die Welt und kaufen das einfach. Also Tschechien hat ja zum Beispiel durch Zufall ein paar hunderttausend Stück Artilleriegranaten gefunden formt jetzt sozusagen eine Koalition der Willigen und sagt, okay, auf dem Beispiel können wir aufbauen, und wir kaufen jetzt einfach überall auf der Welt, wo es Kapazität und Material gibt, zusammen. Man muss dafür eben ein bisschen außerhalb Europas schauen. Es gibt durchaus Nationen, die große Vorräte an Artillerie haben, Südkorea zum Beispiel, aber auch Pakistan. Pakistan kommt viel zu wenig in der Diskussion vor, ist aber ein signifikanter Produzent von Artilleriemunition, wo man viel deutlicher hinschauen sollte. Zur zweiten Frage, ja, das ist eigentlich sehr ironisch, weil ein Großteil der sowjetischen Rüstungsindustrie stammt ja mal in der Ukraine. Es hat eine gewisse historische Ironie. Aber man muss natürlich auch sehen, dass Russland jetzt in den fast 3 Jahren Krieg, die wir hinter uns haben, natürlich auch diese Standorte der ukrainischen Rüstungsindustrie getroffen hat. Das heißt, die ukrainische Wirtschaft, die ja sowieso auch an der Unterstützung des Westens hängt, also um zunächst mal das Basisleben der Gesellschaft überhaupt zu ermöglichen, für die ist es ziemlich schwierig, in diese klassische Industrieproduktion einzusteigen. Also was sehr gut funktioniert, ist dezentrale Produktion, also zum Beispiel von Drohnen, die können sie wirklich in jeder Garage, jedem Keller zusammenbauen, in Millionenauflage, wenn es sein muss, aber eben so ein Werk hier hinzustellen, wo sie Artilleriemunition produzieren in der Ukraine. Das heißt einfach den Russen ein Ziel auf dem Präsentierteller hinzustellen, ne? Dass sie dann natürlich sofort versuchen würden abzuschießen. Also es ist eben nicht so einfach. Und worauf es jetzt eben ankommt, ist möglichst diese Frist zu überbrücken. Also sprich, bis die globale Rüstungsindustrie wirklich massiv anspringt. Und ich habe ja vorhin gesagt, Putin hat ein Zeitproblem und genau das ist das Problem. Er hofft darauf, dass er sich durchsetzt, oder in der Ukraine wirklich Ergebnisse, erzielt, die dann irgendwelche Appeaser, nach Verhandlungen rufen lässt, bevor eben das passiert. Also es ist so ein bisschen genau das Kalkül Hitlers im Zweiten Weltkrieg. Ich muss hier, ein entscheidendes Ergebnis erzielen, bevor die industrielle Macht der USA mich platt macht. Das ist genau das gleiche Kalkül. Und deswegen sind die nächsten Monate jetzt halt, wirklich spannend. Ja? Und, ich denke, deswegen, man muss eben kurzfristig in die Welt schauen, wo gibt es was und das in die Ukraine verbringen, statt immer sich herauszureden mit, ja, wir können gerade nicht produzieren, weil, keine Ahnung, der Antrag noch nicht durch ist oder so.
Zwei Fragen, die dazu passen, auch bei uns im Stream. Da geht es zum einen hier bei Helmut Drosten um die Frage, stimmt es, dass Drohnenangriffe inzwischen von der Ukraine als Ersatz für Artillerie eingesetzt werden? Wie effektiv sind die im Vergleich? Und ein anderer User fragt dann auch noch nach dem Kräfteverhältnis der ukrainischen Drohnen zu den russischen Drohnen.
Also als Ersatz, ja, das stimmt teilweise. Das einerseits, weil eine Drohne natürlich viel präziser arbeiten kann als so ein Artilleriegeschoss. Also wenn Sie früher einen gegnerischen Panzer oder gegnerische Artillerie herausnehmen wollten, dann ist das gar nicht so einfach. Dafür müssen Sie entweder massiv in der Fläche schießen, bis Sie durch Zufall halt das Ganze treffen, oder mit der Artillerie sehr, sehr präzise schießen. Und die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass Sie die halt treffen, ist gering. Aber wenn Sie eine First-Person-View-Drone haben, die ist natürlich steuerbar, die folgt dem Ziel, und die können Sie sehr genau wirklich bis in das Ziel hineinfliegen und es dann rausnehmen. Also da, insofern ist das schon möglich für die Bekämpfung einzelner präziser Ziele, die Sie lokalisieren können. Drohnen und Artillerie arbeiten auch zusammen, in dem Sinne, dass eine Aufklärungsdrohne in der Luft ist und das Artilleriefeuer beobachtet und dieses Feuer korrigiert. Also quasi dem Schützen sagt, 200 Meter weiter links oder 5 Grad Neigung rauf oder runter. Aber natürlich ist der massive Einsatz von Artillerie etwas, das Sie nicht durch Drohnen substituieren können. Ein Beispiel, wo eben diese Substitution sehr gut funktioniert, das wäre Khrinkhi, wo wir ja auch schon zusammen hingeschaut haben in dieser Sendung, wo also die Ukrainer eben mit Drohnen diese einzelnen Systeme ansteuern und sie immer wieder rausnehmen. Aber wenn Sie jetzt halt einen Gegner haben, der wie Russland bisher auf massives Artilleriefeuer setzt, und dieses Artilleriefeuer einfach jede Beweglichkeit unterdrückt und auch halt ihre Unterstände einebnet und fixe Strukturen einebnet, da können Sie mit Drohnen natürlich nichts dagegen ausrichten. Also Artillerie ist alternativlos, ne? Das muss man ganz klar sagen.
Welche Möglichkeiten hat die Ukraine dann also künftig unter diesen Bedingungen, gerade auch wenn eben westliche Waffenlieferungen ausbleiben oder sich verzögern, wie das ja in diesem Krieg schon die ganze Zeit zu beobachten ist?
Ja, das ist ein Thema für sich, bis also manche Leute vielleicht die nötige Entschlossenheit haben oder vielleicht endlich mal erkennen, was hier wirklich auf dem Spiel steht, ne? Ja, brauchen wir jetzt nicht diskutieren, haben wir schon oft diskutiert. Aber was kann sie machen? Naja, ganz einfach. Sie kann die Russen in die Abnutzung zwingen, indem sie den natürlichen Vorteil des Geländes ausnutzt. Also das nochmal meinte ich vorhin mit Schlagen aus der Hinterhand. Es ist ja nicht so, dass Russland einfach durchmarschiert, sondern es ist so, dass Russland mit einer ziemlich brutalen Taktik, die eben nur unter massiven Opfern funktioniert, über offenes Gelände vorrückt. Und solange sie mit dieser Abnutzungsrate fahren, solange ist das wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge für Russland, weil lange geht das nicht mehr gut mit dieser Methodik des ständigen Hinopferns. Und das ist, was die Ukraine machen kann. Also die Russen sozusagen provozieren oder ermutigen, genau so weiterzumachen. Einfach so lange durchzuhalten, bis diese Unterstützung kommt. Aber wie gesagt, die Unterstützung ist alternativlos. Also wenn die aufhört, hört die Ukraine auf.
gibt noch weitere Fragen hier bei uns im Stream. Und zwar fragt sich hier ein User, eine Userin, per Mail kam die Frage rein. Es wurde schon gesagt, dass Artillerie essentiell für die ukrainische Verteidigung ist. Wie lange dauert es, eine Produktionslinie für Artilleriemunition in Deutschland von Grund auf neu aufzubauen?
Das müssen Sie gar nicht. Die Produktionslinien sind da. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich hier öffentlich irgendwelche Firmennamen nennen darf. Ich mache es mal lieber nicht, sonst sagt man auch hier Investment-Ratschläge. Aber also wenn Sie zur deutschen Rüstungsindustrie hingehen und gucken, die produziert ja bereits und auch ihre Töchter in anderen Ländern. Also das ist nicht das Problem. Die Produktionslinien gibt es. Das Problem ist mehr die nötige Entschlossenheit beim Wegräumen von bürokratischen Hindernissen und vielleicht auch eine gewisse gesamteuropäische Koordination. Also solange Sie Nationen haben, die sagen, Unterstützung der Ukraine schön und gut, aber die Endmontage muss in meinem Werk passieren, weil die Region, wo das Werk steht, die hat 20% Arbeitslosigkeit. Ne? Also solange Sie diesen üblichen EU-Verhandlungsbasar da haben, wer kriegt wie viel von der Industriepolitik, solange harzt das halt. Ne? Und deswegen nochmal, also es ist nicht nur eine Frage von Produktion. Produktion muss man anwerfen, klar. Aber es ist zunächst mal eine Frage von, wo ist die Kapazität, die schnell liefern kann. Es ist im Moment vor allem eine Frage der Zeit. Und was die Ukraine eben machen muss, ist, Putin immer stärker in dieses Zeitkalkül zu drängen. Also ihm zu sagen, bitte, du kannst weitermachen unter weiter enormen Opferraten. Wir weichen vielleicht schrittweise zurück, aber bis du uns dann endlich hast, das dauert noch 2 Jahre und du hast keine 2 Jahre mehr. Das ist eigentlich das Kalkül.
Hier in Deutschland wird seit Wochen, Monaten diskutiert um den Taurus, den Marschflugkörper, ob Deutschland den liefern solle oder nicht. Der Kanzler hat wiederholt jetzt klar gesagt, nein. Sie haben sich ja in diesem Stream auch schon häufig eben für Waffenlieferungen für die Ukraine ausgesprochen. Zählt der Taurus denn für Sie zu Waffen, die tatsächlich jetzt einen Unterschied machen würden, um die Logistik zu unterbrechen?
Auf jeden Fall, ja. Der Taurus wäre als eines der wenigen Waffensysteme in der Lage, erstens die gesamte Krim zu erreichen. Und wie ich schon häufig gesagt habe, die Krim ist das logistische Operationszentrum der ganzen Kriegführung. Von dort starten die Kampfflugzeuge, da liegen die großen Airbases, die großen Waffenlager, die Hubschrauberbases und so weiter. Und zweitens müssen wir dann natürlich über die Brücke von Kertsch reden, weil über die rollt der gesamte Nachschub aus dem südlichen Militärbezirk, also von Rostow, heran. Und man hat ja viele Argumente ins Feld geführt, warum das jetzt angeblich nicht ginge. Also wenn Sie das aus einer rein technischen Perspektive anschauen, dann sind diese Argumente vorgeschoben. Das beste Beispiel wäre der Blick nach Südkorea, das ja auch den Taurus hat. Das wissen vielleicht nicht alle, aber und zwar gar nicht so wenig, also 350, glaube ich, insgesamt. Und also bei der südkoreanischen Armee, da springen jetzt keine deutschen Luftwaffenoffiziere herum und machen hier irgendwelches Feintuning. Sondern man gibt den Leuten einmal die Schulung, wie das System funktioniert. Das kann man ja außerhalb der Ukraine machen. Und dann übergibt man der Ukraine das System. Und was die dann als Kriegspartei damit macht, das ist dann nicht mehr in ihrer Verantwortung. Also ich denke, die Frage, es ist so ein konstruierter Gedankengang, ja, dass man sagt, okay, wenn wir das jetzt liefern, aber wenn das ohne uns nicht abgefeuert werden kann, dann könnten wir da ja so indirekt Kriegspartei werden. Also ich sage mal so, das Argument ist nicht völlig absurd, aber die technische Begründung dafür, die ist ganz sicher vorgeschoben. Und man muss sich dann also wirklich fragen, hat man die nötige Entschlossenheit, die es braucht, wenn man meint, Russland darf nicht gewinnen? Weil wenn das ganz dumm läuft, ja, und wenn man jetzt sagt, dieser Krieg wird auf hochgradig exotische Art und Weise geführt. Ja? Also so, wie man die Ukraine kämpfen lässt, würde man selber nie kämpfen. Aber weder die NATO noch Deutschland würde das wahrscheinlich tun. Also vorausgesetzt, die Einsatzfähigkeit wäre da. Aber solange Sie auf der Basis argumentieren, ich glaube, solange ist noch nicht so das Verständnis da, dass Russland einfach ziemlich entschlossen ist, Reserven nachzuschieben. Und die beste Art und Weise, diesen Reservennachschub zu unterbinden, ist, die logistischen Wege zu unterbinden. Und Taurus ist eine Waffe, mit der sie das machen können. Aber das heißt, es ist keine Frage des Könnens, es ist eine Frage des Wollens, also eine politische. Und dementsprechend müssen Sie die Frage halt an die politischen Entscheidungsträger richten, auf dass sie Begründungen liefern. Ja, also ich kann nur sagen, Ist die Begründung dann technisch glaubwürdig? Ja oder nein?
Nochmal eben mit Hinblick auf Waffen und aber eben auch Munitionslieferungen. Die Frage hier aus der Community: Wofür braucht die NATO derzeit flächendeckend Artilleriemunition? Wäre es nicht sinnvoll, einen geringen Bestand in Kauf zu nehmen, um mehr an die Ukraine zu liefern?
Ja, also ich meine, natürlich ist der Gedanke sinnvoll, dass sie so viel abgeben, wie sie können. Man muss aber natürlich auch sehen, dass die NATO sicher vorbereiten muss auf den nächsten Konflikt mit dem Nachkriegsrussland, wie auch immer das aussehen wird. Und nachdem Russland jetzt im Dezember, also von offiziellen Entscheidungsträgern ja den permanenten Krieg gegen den Westen erklärt hat, da kann man natürlich dann auch nicht komplett ohne alles dastehen. Und das zeigt eben, dass es in diesem Krieg um viel mehr geht als nur um die Ukraine. Ich habe es ja schon häufiger gesagt, es ist eine welthistorische Auseinandersetzung mit dem russischen Imperialismus, der wieder versucht, nach Europa vorzudringen. Und dementsprechend hat man eben nicht nur in der Ukraine die Front, man hat sie auch im Baltikum, man hat sie auch in Polen. Und wir ernten nun in Europa die Quittung für 30 Jahre Appeasement. Ne? Man wollte es nicht sehen, man wollte es nicht wahrhaben, man hatte sich ein schönes Russlandbild gestrickt, gerade in Deutschland. Das ist so typisch, ne? Meine Empfindsamkeit, die hat zu regieren. Und wenn die Fakten damit nicht übereinstimmen, dann sind die Fakten falsch. Ja, und so, und jetzt versuchen sie halt notdürftig das irgendwie zu reparieren, ne? Und merken jetzt plötzlich, oje, oje, die Frontlinie ist über 3000 Kilometer lang, vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer, und wir haben nicht genügend Material. Jetzt, wenn sie sagen, wir entblößen alles und schicken alles in die Ukraine, oder, dann ist das ziemlich riskant, weil natürlich steht der Großteil der russischen Landarmee in der Ukraine, aber es ist nicht so, dass Russland sonst keine Machtmittel mehr hätte. Ne? Dann müssen wir auch über die Raketenbasis in Kaliningrad sprechen, wir müssen über die Nordflotte sprechen. Und insofern kann man nicht einfach sagen, wir schicken jetzt alles einfach weg, und das können wir ja dann später nachproduzieren. Nicht, solange Russland noch Reserven hat.
Und Stichwort NATO, wir haben die Sendung damit begonnen. Es gab also heute die Meldung, Schweden jetzt ganz offiziell NATO-Mitglied. Ihrer Meinung nach, Ihrer Einschätzung, empfängt damit Russland jetzt ein Signal geschlossener Westen, geschlossene NATO, nachdem es natürlich auch immer wieder Diskussionen und auch den Eindruck gab, ganz so einig ist man sich nicht, auch nicht in der NATO?
Ja, also ich meine, die Zustimmung der Türkei hat man sicher eingehandelt für sehr, sehr weitreichende Zugeständnisse. Aber ich denke, der große Gamechanger, den wir da beobachtet haben, war, wie Orbán dann zum Schluss doch so ein bisschen aufgelaufen ist in der EU-Kommission, ne, und gemerkt hat, oje, ich kann mir auch nicht alles hier herausnehmen. Aber die Aufnahme Schwedens ist natürlich ganz wichtig, weil dadurch die Ostsee eigentlich zu einer NATO-Badewanne wird, also zu einem Binnenmeer, das vollständig unter NATO-Kontrolle ist. Das reduziert nicht nur die Beweglichkeit der baltischen Flotte, es verhindert auch die Einfahrt der Nordflotte in die Ostsee. Und vor allem mit Schweden kommt eben die Insel Gotland ins Spiel, und von der aus können sie im Prinzip die gesamte Ostsee kontrollieren. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein in der Abschreckung Russlands. Schwedische Marine, schwedische Luftwaffe sind eigentlich beide sehr gut aufgestellt. Ich denke, das wird sicher ein Schlüsselraum sein in der Auseinandersetzung mit Nachkriegsrussland, gerade auch wegen der Datenleitungen, die da durchlaufen, wegen der Pipelines zwischen den baltischen Staaten und Finnland. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass man hier eben es nicht mehr macht wie in den letzten 30 Jahren und sagt, ja, Russland wird irgendwann alles Freedom and Democracy, ne? Sondern dass man sich einstellt auf eine harte Konfrontation mit einem revanchistischen Land, das sicher nicht abrücken wird von seinem revisionistischen Anspruch.
Ihr habt es gehört. Der Krieg in der Ukraine und gegen die Ukraine geht mit unverminderter Härte weiter. Wo genau und was das für die ukrainische Strategie bedeutet, das zeigen wir in unseren Streams auch mit detaillierten Karten. Ihr könnt das Ganze live verfolgen und mitdiskutieren. Immer donnerstags um 19.30 Uhr auf YouTube oder in der ZDF Heute App. Die Links findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Macht's gut.